Wir wollen heute miteinander auf ein Wort hören aus dem Matthäusevangelium. Ich möchte zunächst diesen Abschnitt einmal lesen. Matthäus 9, Vers 1 bis 8. Da trat er, also Jesus, in das Schiff und fuhr wieder herüber und kam in seine Stadt. Und sie, da brachten sie zu ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bette. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, sprach er: Warum denkt ihr so Arges in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und wandle? Damit ihr aber erkennt, seht, dass des Menschen Sohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Steh auf, heb dein Bett auf und geh heim. Da das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Herr Gott, in Jesus Christus, unser himmlischer Vater, wir danken dir für diese großartige Möglichkeit, dass wir immer wieder neu auf dein Wort hören können, wie wir es in der Bibel haben, dass du selbst zu uns sprechen willst und das auch heute Nachmittag tun willst. Herr, bitte öffne unsere Herzen, dass wir aufmerken auf das, was du uns zu sagen hast. Und bitte benutze meine Worte als deine Werkzeuge. Reinige du Herz und Lippen, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. In dieser kleinen Geschichte aus dem Matthäusevangelium ist erstaunlich oft, überraschend oft, vom Sehen die Rede. Sehen können ist ein großartiges Geschenk. Es war vor reichlich 15 Jahren. Wir kehrten gerade aus unserem Urlaub zurück, da erreichte uns die Nachricht, dass ein junger Kollege von uns auf Krishona am theologischen Seminar ebenfalls in der Urlaubszeit schwer verunglückt war. Und bald stellte sich heraus, dass er total erblindet war. Ein junger Mann, er hatte sich gerade eingelebt in sein Amt als Griechischlehrer bei uns am Seminar. Das war ihm in Zukunft unmöglich, weiter zu tun. Die vielen Klausuren, die handgeschrieben, ihm abgeliefert wurden, korrigieren, war völlig unmöglich. Seine Frau hat er als er diese Reise antrat, wo er verunglückt das letzte Mal gesehen. Die Kinder, die mit dabei waren. Sehen, ein wunderbares Geschenk. Ist ganz eigentümlich, wenn man mit ihm spricht und sich dann vielleicht verabschiedet von ihm, dann sagt man auf Wiedersehen. Und man darf sich auch nicht dafür bei ihm entschuldigen, sondern er sagt das ganz bewusst auch selbst. Wir haben uns lange nicht gesehen, so kann er einen begrüßen. Eigenartig. Aber das ist nicht nur ein Überspielen seiner Behinderung, sondern er sagt das sehr bewusst, denn er weiß, es gibt manche andere Art und Weise des Wahrnehmens, eben des Sehens. Für viele ist das geradezu, ist allerdings das Sehen oder Nichtsehen eine Ausrede für Nichtglauben. Manche sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Glauben und Sehen. Für andere dagegen ist geradezu das Sehen ein Grundakt menschlicher Erkenntnis, eben Wahrnehmung in einem umfassenden Sinn. Ein Grundakt, der letzten Endes auch zur Erkenntnis Gottes hinführt. So hat es der große Tübinger Theologe Adolf Schlatter gelehrt. Wie gesagt, hier in dieser Geschichte ist sehr viel und eben in unterschiedlicher Weise vom Sehen die Rede. Aber nun der Reihe nach. Es wird zunächst berichtet, Jesus fährt wieder einmal, gerade im vorhergehenden Kapitel reist er einmal rüber, dann wieder zurück und nun wieder. Jesus fährt wieder einmal über den See Genezareth von Gadara, wo er diesen Besessenen befreit hatte von den Dämonen, fährt er nun über den See in seine Stadt, wie es heißt, Kapernaum. Gewissermaßen sein Zuhause, was natürlich nicht wirklich sein Zuhause war. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlege, heißt es kurz vorher. Aber es war sozusagen seine Missionsstation, auf die er immer wieder zurückkehrte und von der er aus seine Reisen unternahm. Auch hier wieder ist es so wie auch sonst, dass sich sofort das Elend dieser Welt um ihn drängt. Hier heißt es, ist es ein Gichtbrüchiger, der auf einer Bahre von seinen Freunden zu Jesus getragen wird. Die beiden anderen Evangelisten, die diese Geschichte auch erzählen, bringen noch dramatischere Details des Ereignisses. Sie erzählen, dass alles um Jesus herum so dicht verrammelt ist, dass sie nicht an ihn herankommen. Sie steigen aufs Dach, unter dem Jesus sich aufhält, brechen das Dach durch, offenbar aus Lehm nur gebaut, so dass das möglich ist, nicht so wie hier aus Beton, das wäre schlecht möglich, und lassen die Bahre mit dem Gichtbrüchigen Jesus direkt vor die Füße herunter. Und nun eine wichtige Aussage. Es heißt im zweiten Vers, da nun Jesus ihren Glauben sah. Da Jesus ihren Glauben sah. Merkwürdig. Kann man Glauben sehen? Normalerweise gehen wir doch von dem Gegensatz Glauben und Sehen aus. Kann man Glauben sehen? Ist das nicht nur etwas rein Inneres, Glauben? Nun, die anderen, die da so herumstanden, haben offenbar anderes gesehen. Sie haben nichts gesehen als eben den Gelähmten da, in seiner schweren Krankheit und in seiner Hilflosigkeit und letzten Endes dem Verfallensein zum Tode hin. Sonst nichts. Jesus aber sieht mehr. Er sieht ihren Glauben. Jesus sieht damit nicht nur das, was vor Augen liegt, sondern er sieht mehr. Ja, woran sieht er das? Nun, offensichtlich an dem Tun dieser Leute. An dem, was sie tun, erkennt er den Ausdruck ihres Glaubens. an ihre Erwartung, mit der sie zu Jesus kommen und den Mann dorthin bringen, erkennt er ihren Glauben. Zwischenfrage, die mir bei der Vorbereitung kam: Was sieht man eigentlich normalerweise an uns? Wahrscheinlich meistens nichts anderes, als was man auch bei allen möglichen anderen Leuten sieht, oder? Sieht man unseren Glauben? Schön wär's. Und vielleicht sieht man ihn wirklich manchmal. An dem, wie wir uns zu Jesus halten, wie wir unser Leben von ihm her gestalten, da kann Glaube sichtbar werden. Nun, Jesus sieht ihren Glauben. Nichts weiter als ihren Glauben. Alles andere scheint ihm nicht so wichtig zu sein. Er achtet nicht auf ihre Tugend und fragt da gar nicht nach, was für gute Leute sie sind. Speziell eben der Kranke etwa ist. Er fragt nicht nach irgendwelchen Leistungen, die sie aufzuweisen haben, keinem Werk, das die Aufmerksamkeit Jesu auf sie ziehen könnte und sie der Hilfe oder beziehungsweise eben den Gelähmten der Hilfe Jesu würdig machte. Es ist nur ihr Glaube und damit eben ihre äußere Hilfsbedürftigkeit, Hilflosigkeit, die sie zu Jesus hintreibt, um von ihm allein noch Hilfe zu erwarten. Das sieht Jesus. Aber nun offenbar auch hier gilt nicht nur das, sondern er sieht noch etwas anderes. Das ist allerdings hier zunächst nicht ausdrücklich gesagt, dass er das sieht, aber es ist offensichtlich vorausgesetzt in dem, was Jesus nun zu dem Gelähmten sagt. Jesus sieht mehr als nur seine äußere Bedürftigkeit. Er sieht die tieferen Zusammenhänge zwischen Krankheit, menschlicher Not einerseits und menschlicher Schuld, menschlicher Sünde. Sicher, man darf das nicht missverstehen im Sinne eines ganz individuellen Ursachen-Wirkungszusammenhangs. Als wenn nun gerade dieser Mensch besondere Schuld auf sich geladen hätte und deswegen krank wäre, so ganz bestimmt nicht. Aber generell gilt das. Es gehört seit dem Sündenfall sozusagen zur Gestalt dieser Welt. Die Hinfälligkeit hin zur Krankheit hängt eben zusammen mit der Sündigkeit des Menschen. Ein Psalm bringt das einmal so zum Ausdruck: Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Das ist in einem Atemzug gesagt. Jesus sieht tiefer. Er sieht die Vergebungsbedürftigkeit dieses Menschen, seine verborgene Sündhaftigkeit. Und deshalb redet er ihn so an: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Nun, theoretisch wissen wir das ja alle. Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhms, den wir bei Gott haben sollen. Steht ja beim Apostel Paulus, und das haben wir mit dem Katechismus vielleicht auch gelernt. Das wissen wir so allgemein. Aber sind wir nicht doch immer wieder sehr merkwürdig blind, wenn es um konkrete Sünde geht? Vielleicht nicht bei anderen. Da sind wir oft sehr scharfsichtig. bis ins Einzelne erkennen wir das, was beim anderen nicht in Ordnung ist und wie es doch sein müsste. Und manchmal lassen wir uns dazu verleiten, uns darüber auch den Mund zu zerreißen, anderen gegenüber. Gegenüber den Sünden anderen sind wir sehr scharfsichtig. Aber bei uns selbst merkwürdig blind, immer wieder. Wir stehen selber für uns gleichsam immer im toten Winkel. Wir sind so mit uns beschäftigt mit uns selbst, dass wir etwa nicht ahnen, wie wir auf andere wirken, was wir vielleicht mit der Art, wie wir ihnen begegnen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten, was wir da bei anderen anrichten. Wir sehen nur, was uns wichtig ist, was uns von anderen etwa angetan wird, aber nicht, was wir anderen antun. Etwa, wir wollen doch bloß etwas richtigstellen, das kann man doch nicht so stehen lassen, was der oder jener da gesagt hat. Und so fallen wir ihm ins Wort, stellen richtig und merken nicht, wie arrogant, ja vielleicht verletzend, wir dabei auf den anderen wirken. Mir ist das gelegentlich, zumindest, wenigstens, aber doch auch, als Lehrer, als theologischer Lehrer am Seminar so passiert. Normalerweise sollte man ja davon ausgehen, dass man den anderen etwas zu bringen hat, also nicht davon ausgehen, dass sie schon etwas wissen, aber gelegentlich passiert es einem dann doch, dass man sagt, also nur habe ich es schon so oft denkt, so habe ich schon so oft gesagt, langsam müssen sie es doch kapiert haben, und dann etwas ungehalten vielleicht reagiert, wenn eine bestimmte Frage denn nun doch nochmal gestellt wird. Wie kann man nur so dumm fragen? Ja, und dann lässt man, vielleicht will man es gar nicht, aber man lässt es den anderen doch spüren und man merkt es selbst gar nicht, dass man den anderen verletzt. Wir sind merkwürdig blind für unsere eigenen Fehler, für unsere eigene Sündhaftigkeit letzten Endes. Aber Jesus sieht diese unsere tiefe Bedürftigkeit, die Bedürftigkeit eben auch der Vergebung dieser Sünde. Ja, und was tut er? Liest er ihnen die Leviten, wie wir es vielleicht gern tun? Verwirft er als unbrauchbar? Er hätte ja so recht damit. Aber nein, er sieht in unserer Sünde unsere Bedürftigkeit und hilft uns. Sei getrost, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Damit hatte der Mann nicht gerechnet. Ihm ging es doch darum, dass er heil wurde, wieder gesund wurde. Und nun dieses Wort, völlig unerwartet. Er wollte etwas ganz anderes, meinte etwas ganz anderes zu brauchen. Aber Jesus weiß es besser. Vergebung. Das ist das, was er so braucht wie nichts anderes. Vergebung. Das ist das, was jeder von uns so nötig braucht wie nichts anderes. Vergebung, das unerwartete Geschenk, das größte Geschenk, das einem Menschen zuteil werden kann. Schiller, der sonst im christlichen Glauben eigentlich nicht so zugeneigt und mit ihm vertraut war, hat einmal das, wie ich meine, doch richtige Wort gesagt, dass das größte aller Übel die Schuld sei. Und nun spricht Jesus diesem Mann, der Heilung will, Vergebung seiner Schuld zu, seiner Sünde. Und das eigentümlicherweise ohne jeden Vorbehalt, ohne alles, was man vielleicht Vorleistung nennen könnte, also auch nicht, dass er erst irgendwie groß Buße tut oder sonst etwas, sondern einfach auf den Glauben hin, den er an ihm gesehen hat. Glaube hier als Ausdruck eben seines Wissens um seine Hilfsbedürftigkeit, seine Hilflosigkeit. Ist das nicht etwas leichtfertig? Ist das nicht gleichsam ein die Perlen vor die Säue werfen? Oder so, wie der Sämann in dem Gleichnis vom vierfachen Acker es macht, dass er einfach mehr oder weniger wahllos seinen wertvollen Samen, eben das Wort Gottes, heißt es ja dann in der Deutung, seinen Samen ausstreut über alles Land, ohne Rücksicht darauf, wie es beschaffen ist. Eben auch auf schlechtes Land, auf steiniges Land. Auf das Risiko hin, dass der Same nicht aufgenommen wird. Können wir das verstehen? Kaum. Aber ich denke, annehmen können wir es. Anders allerdings die Schriftgelehrten, die da auch dabei waren, als Jesus so redete. Sie erheben sofort energischen Einspruch, zwar nicht laut in ihren Gedanken, aber Jesus merkt es. Der lästert Gott. Der lästert Gott. Ein eigentümlicher Vorwurf. Gleichsam hier schon an dieser frühen Stelle des Evangeliums, Matthäus 9, ein Hinweis, ein Vorweg-Hinweis auf die Passionsgeschichte. Da wird nämlich eben dies zu dem zentralen Anklagepunkt gegen Jesus. Er lästert Gott, er hat Gott gelästert. Was dürfen wir weiter Zeugnis? So hier schon. Er lästert Gott. Nun müssen wir allerdings zunächst bedenken, dass die Schriftgelehrten damit so Unrecht gar nicht hatten. Zumindest insofern, als indem sie das sagen, zum Ausdruck kommt, dass sie etwas wissen um die Heiligkeit Gottes. Sie wissen, Gott allein ist heilig. Und er allein hat das Recht, Sünden zu vergeben. Das kann kein Mensch. Und wenn es nun doch ein Mensch tut, dann nimmt er sich ein Recht heraus, das er nicht hat, dann lästert er Gott. Was möchte man sagen? Die Schriftgelehrten, die mit diesen kritischen Einwänden Jesus gegenüberstehen, sind Gott näher als manche moderne Christ, dem die Vergebung Gottes eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Pardonner, c'est son métier. Natürlich, der liebe Gott muss ja vergeben. Sie wissen, nein, das ist nicht selbstverständlich. Und nur Gott selbst kann das tun. Und er wird es einmal tun im jüngsten Gericht. Und jetzt kommt da dieser Mensch und erhebt eben diesen Anspruch, nimmt sich dieses Recht heraus. Wir Menschen können zwar untereinander uns Schuld vergeben. Und wir sollten es tun. Liebende leben von der Vergebung, hieß einmal ein Buchtitel. Und Man müsste eigentlich noch sagen, nicht nur Liebende leben von der Vergebung, sondern die Liebe selbst lebt von der Vergebung und kann nur, sie können nur Liebende bleiben, wenn sie vergeben können. Menschen untereinander können ja, müssen bereit sein, sich zu vergeben. Aber das wussten die Schriftgelehrten natürlich auch. Nur damit, dass wir uns untereinander Schuld vergeben, ist unsere Schuld Gott gegenüber ja noch nicht weg. Kein Mensch kann vergeben, was wir vor Gott gesündigt haben. Schon gar nicht ein Psychiater, der vielleicht versuchen will, uns unsere Schuld auszureden, als seien das nur eingebildete, mehr oder weniger eingebildete Schuldkomplexe. Kein Mensch kann vergeben, was wir an Gott gesündigt haben. Und nun kommt Jesus und sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist richtig, kein Mensch kann Sünden vergeben. Aber eben, Jesus ist nicht nur einfach ein Mensch. Er ist der Menschensohn, so wird er auch hier beschrieben mit diesen Worten. Der eine, den Gott gesetzt hat als Richter der Welt am Ende der Tage, der aber jetzt schon mit Jesus mitten unter den Menschen erschienen ist. Er, der eine Sohn Gottes, ja damit im Grunde Gott selbst. Das wäre allerdings die schlimmste Gotteslästerung, wenn ein Mensch mit diesem Anspruch auftreten würde. Und das vermuten ja die Schriftgelehrten. Wenn es denn stimmte, dass Jesus nur ein Mensch wäre. Aber eben, es stimmt nicht. Er ist der Menschensohn, der eine Sohn Gottes. Nur, woher sollen Sie das wissen? Können Sie ja nicht wissen. Und da kommt Jesus Ihnen nun zu Hilfe. Vers 6 heißt es, Menschensohn Vollmacht hat, das heißt, das gute Recht hat, Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Deshalb, und dann geschieht die Heilung. Was ist leichter, fragt Jesus, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, nimm dein Bett, steh auf und damit eben jemand heilen. Damit ihr seht, dass des Menschensohn Vollmacht hat, heißt das, dass das Recht auf Seiten des Stärkeren ist, der eben solche Machttat vollbringen kann? Nun, ich denke, so ist das nicht gemeint. Das Wunder, das Jesus nun tatsächlich an dem Gelähmten tut, begründet nicht sein Recht, Sünden zu vergeben. Aber es ist doch immerhin Ausweis dafür, dass Jesus im Auftrag und in der Einheit mit Gott und deshalb aus der Vollmacht Gottes handelt. Reden kann mancher. Wunder wirken? Niemand. Es sei denn Gott mit ihm. Und so geschieht es nun. Er stand auf und ging heim. Der Gelähmte stand auf, nahm sein Bett und ging heim. Geheilt und das war das Entscheidende, versöhnt mit Gott, weil seine Sünden vergeben waren und er das wusste. Und nun wird schließlich die Reaktion berichtet der Menschen, die das miterlebt haben. Da das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Furcht. Furcht angesichts dessen, dass sie merkten, es hier nicht nur mit Menschen zu tun zu haben, sondern dass der heilige Gott in Jesus Christus mitten unter ihnen gehandelt hatte, gegenwärtig war. Und Gott, der heilige Gott, ist zu fürchten. Ihm gilt alle Ehre und Ehrfurcht. Aber es bleibt nicht bei der Furcht, sondern diese Erfahrung, dieses Miterleben, dieses Sehen, was Gott getan hat an diesem Menschen, führt sie zum Lob Gottes. Sie priesen Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Nun ist das zunächst wieder einmal eine etwas eigenartige Aussage. Den Menschen gegeben hat? Ja, verfügen jetzt Menschen plötzlich über diese Vollmacht? Ist es nicht nur Jesus selbst? Wie kommt es zu dieser Verallgemeinerung? Aber indem der Evangelist Matthäus das so sagt, denkt er natürlich auch ein Stück weiter. Weiß er darum, dass Gott eben das, was er diesem einen Mann jetzt durch Jesus geschenkt hat, immer wieder geschenkt hat in seiner Gemeinde. Dass es in der Gemeinde Jesu dann, in der Matthäus, der Evangelist, lebt, möglich ist, dass Menschen einander nicht nur untereinander vergeben, sondern nun tatsächlich die Vergebung Gottes zusprechen. Was ihr auf Erden bindet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden löst, soll auch im Himmel gelöst sein, sagt Jesus an anderer Stelle. Tatsächlich. Gott hat diese Vollmacht, die zunächst nur der eine Sohn, dem einen Sohn übergeben hat, in seinem Namen nun tatsächlich seinen Jüngern übergeben, der Gemeinde. Und darüber brechen die Menschen, die das erleben, die darum wissen, in das Lob Gottes aus. Das ist jetzt möglich, immer wieder, dass wirklich Gottes Vergebung, nicht nur menschliche Vergebung, Gottes Vergebung und damit die Gewissheit, gerettet zu sein für Zeit und Ewigkeit, Frieden zu haben mit Gott, jetzt schon möglich ist. Solche Vollmacht hat Jesus. Und solche Vollmacht übergibt er dann tatsächlich auch seinen Jüngern. Solche Vollmacht ist den Menschen gegeben. Welche Vollmacht? Die Vollmacht, Wunder zu tun, auch diese Erfahrung hat die Gemeinde immer wieder gemacht. In allen Zeiten, in der Urchristenheit insbesondere, aber nicht nur da. Aber offenbar ist das nicht das Entscheidende, so wichtig es jeweils für den Betroffenen ist, sondern das Entscheidende ist diese eine Vollmacht, Sünden zu vergeben. Selig ist der Mensch, dem das Angewiesensein darauf, seine Bedürftigkeit der Vergebung bewusst wird. Vor allem aber auch, wenn er dann dieses Wort hören darf, lesen darf und hören darf, ihm zugesprochen und annehmen darf. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Amen. Wir wollen miteinander beten und schließen dann mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, mit den Worten des Vaterunsers. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du zu uns gekommen bist, uns zu erlösen, dass du die Not menschlicher Existenz auf dich genommen hast, menschlicher Not, menschlichen Leides, und dass du bereit gewesen bist, bis zur letzten Konsequenz, gehorsam dem Willen des Vaters, dein Leben für die Sünden der Welt zu geben. Wir danken dir dafür, dass darin unsere Erlösung gründet, darin allein unsere Gewissheit, Frieden haben zu können mit dem Vater. Unsere Sünde, unsere Sünde zum Trotz. Wir danken dir dafür, dass du so ein neues Leben in uns hineingegeben hast und uns ermöglichst. Ein Leben, das etwas widerspiegelt von deiner Herrlichkeit. Herr, wir bitten dich, dass das doch noch viel mehr sichtbar wird, auch unter uns. Dass man Glauben, den Glauben an dich, den für uns gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der in uns lebt, noch mehr sehen kann durch die Art, wie wir leben, wie wir von dir sprechen. Herr, wir bitten dich, dass du uns zu Zeugen machst, deine Herrlichkeit, damit die Menschen dich darüber loben und preisen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.